Der Predigttext steht im 1. Mose 4, Verse 1 bis 15. Und Adam erkannte sein Weib Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich von deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde und alle, die über den Livestream wieder dabei sind oder dann später das über YouTube noch einmal nachhören: Was ist schon normal? Also wenn wir eine Liste erstellen würden mit Wörtern und Begriffen, über die wir im Jahr 2020 ganz neu nachgedacht haben, ich denke, dann würde dieses Wort ganz weit oben auf der Hitliste mit dabei sein. Normal, Normalität, alte Normalität, neue Normalität. Was ist normal? Wer ist normal? Sie haben wahrscheinlich auch schon die Geschichte vom Geisterfahrer selber erzählt, wie er im Autoradio die Verkehrswarnung hört: Auf der A2 zwischen Hannover Nord und Bodfeld ist ein Geisterfahrer unterwegs. Und der Geisterfahrer hört das und lacht auf und sagt: Was, einer? Viele! Wer ist hier der Geisterfahrer? In Deutschland ist Rechtsfahren normal, in Großbritannien Linksfahren normal. Normal heißt übereinstimmend mit einer Norm. Aber wer legt diese Norm fest? Ein verwandtes Wort. Ausnahmezustand. Normal, Ausnahmezustand. Oder Neudeutsch, Lockdown. Restaurants geschlossen, Geschäfte geschlossen, Privathäuser verschlossen, zumindest für Familientreffen. Noch immer befindet sich unser Land im Ausnahmezustand. Warum eigentlich? Weil die Friedhöfe überlaufen wären mit Beerdigungen? Weil die Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährdet wäre? Weil unser Land täglich mit Bombenangriffen rechnen müsste? Wer bestimmt die Norm, aufgrund derer wir uns im Ausnahmezustand befinden, mit all den massiven Folgewirkungen, die das seit Monaten für viele, viele Menschen mit sich bringt? Der umstrittene Philosoph und Jurist Carl Schmitt schrieb 1922 die inzwischen berühmten Worte, die auch im letzten Jahr immer wieder diskutiert wurden, Zitat, 1922, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und weiter, der Ausnahmefall offenbart das Wesen der staatlichen Autorität am klarsten. Die Autorität beweist, dass sie, um Recht zu schaffen, nicht Recht zu haben braucht. Zitat Ende. Und damit sagt Carl Schmitt, wer so viel Macht hat, dass er das normale Recht außer Kraft setzen kann. Und man könnte hinzufügen, wer so viel Macht hat, dass er das normale Recht über Monate hinweg außer Kraft setzen kann, dass er das über Monate hinweg durchziehen kann auf Recht und Treu und Glauben, ohne für die Richtigkeit seines Handelns harte wissenschaftliche Beweise, unwiderlegbare Beweise vorlegen zu müssen. Wer so viel Macht hat, der übt wahrlich souveräne Macht aus. Ist das normal? Einige würden sagen, im Sinne der alten Normalität nicht, aber als neue Normalität schon. Und damit sind wir wieder bei der Ausgangsfrage, wer bestimmt das? Wer normiert unsere Normen, seien es die alten oder die neuen? Carl Schmitt würde sagen, wer die Macht dazu hat. Aber ist das normal? Und ist das richtig? Moment mal, was ist die Norm für richtig? Wer darf das festlegen? Also, das ist unser Thema heute Morgen. Was ist schon normal? Und Sie haben gemerkt, das Karussell dieser Fragen kann einen schwindelig machen. Und Karussell passt als Bild sehr gut, weil man ja immer wieder an derselben Stelle vorbeifährt. Und das, liebe Leute, ist einer der Gründe, warum wir Gottes Wort so dringend brauchen. Denn hier gibt uns der wahre Souverän, hier gibt uns der Schöpfer des Lebens die gültigen Normen zu den fundamentalen Schicksalsfragen unseres Lebens. Hier sagt uns der Schöpfer selbst, was richtig ist, wie wir es eben gesungen haben, was natürlich ist, was normal ist. Hier sagt uns Gott, wie diese Schöpfung aufgebaut ist, wie sie konzipiert ist, wie sie sinnvoll funktionieren kann. Hier in der Bibel finden wir, was wir in diesen Zeiten erst recht so dringend brauchen, einen festen Anker für unser Denken. Hier finden wir eine solide Basis für unsere Bewertungen und dann auch Entscheidungen. Und hier in der Bibel, da lernen wir zwei Arten von Normalität kennen. Einmal normal im Sinne von richtig. Normal im Sinne von Gott gewollt, in Übereinstimmung mit Gottes Norm. Wir haben letzten Sonntag darüber geredet, was ist normal, was ist richtig für Familie. Was soll Ehe und Familie von Gott her sein? Und was ist Ehe und Familie von Gott her nicht? Normal im Sinne von richtig von Gott gewollt. Und dann gibt es die zweite Art von Normalität. Normal im Sinne von realistisch, also was den wirklichen Zustand dieser Welt nach dem Sündenfall betrifft. Und in diesem Sinne ist es normal, dass jeder Mensch ein Egoist ist. Das ist nicht richtig, aber es ist normal. Wir kennen das nicht anders. In diesem Sinne ist es normal, dass wir die natürliche Neigung haben, uns selbst mehr zu lieben als unseren Nächsten. Das ist nicht richtig, aber das ist normal, eben im Sinne von realistisch. Und liebe Leute, wenn wir mit dieser Spannung fertig werden wollen, in die unser Leben hineingeworfen ist, wenn wir in dieser Spannung bestehen wollen, zwischen dem, was von Gott her wahr und richtig ist und zwischen dem, was wir nach dem Sündenfall in dieser Welt ständig als Realität erleben, wenn wir damit klarkommen wollen, wenn wir darin bestehen wollen, dann müssen wir beide Arten von Normalität verstehen, die uns der Schöpfer in seinem Wort offenbart. Einmal, was richtig ist in Gottes Sinne, was mit Gottes Norm übereinstimmt. Und dann normal im Sinne von dem, was realistisch ist nach dem Sündenfall. Also wie ticken die Menschen? Wie ticken wir selbst? Was können wir von den Menschen erwarten, was nicht? Womit müssen wir rechnen? Der Maßstab für unser Handeln soll natürlich immer Gottes Norm sein. Aber natürlich müssen wir verstehen, wie die Menschen ticken. Und letzten Sonntag, am 3. Januar, hatten wir nun über einige Baustellen unseres Lebens gesprochen. Sie können das nochmal nachhören, wenn Sie wollen, die Predigt vom 3. Januar. Was ist richtig, was ist normal? Zum Beispiel, dass es in Ehen Konflikte gibt, das ist normal, im Sinne von realistisch. dass Schwangerschaft mit Schmerzen verbunden ist. Das ist normal im Sinne von realistisch. Dass unsere Arbeit oftmals mühsam ist und wir mit Widerstand kämpfen müssen, das ist normal in diesem Sinne. Das ist die neue Normalität. Und Adam und Eva hatten sich das selbst eingebrockt und uns dann gleich mit. Was uns aber trösten kann, ist, dass Gott die Hand nicht völlig von ihnen abgezogen hat. Und das werden wir jetzt sehen. Auch jenseits von Eden darf das Leben weitergehen, weil der Schöpfer es uns erhält. Weil der Schöpfer immer noch gute Pläne mit Adam und Eva und mit uns verfolgt. Darum sind wir immer noch da. Darum endet Genesis und die Bibel eben nicht mit Kapitel 3. Es geht wirklich weiter. Sie haben die Lesung gehört. Kapitel 4. Und Kapitel 4 beginnt sogar mit einem echten Hoffnungsschimmer. Kapitel 4 beginnt mit einem richtig freudigen Ereignis. Und da setzen wir jetzt nochmal ein. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit des Herrn Hilfe. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, und man kann hier auch übersetzen, es begab sich nach einem Jahr, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Ein echter Lichtblick. Haben Sie es gemerkt? Schon in Kapitel 4. Das erste Menschenpaar steht weiterhin in Verbindung zu Gott. Adam und Eva wachen nicht plötzlich in einer völlig atheistischen Welt auf, aus der sich Gott zurückgezogen hätte. Gott bleibt in Rufweite, auch in Kapitel 4. Sie dürfen immer noch mit ihm rechnen, auch in Kapitel 4. Und das tun sie auch. Und sie erfahren Adam und Eva das Wunder des neuen Lebens, was Gott ihnen versprochen hatte. Er weiß sich als wahr. Ja, es wird weitergehen mit dem Gebären. Unter Schmerzen zwar, aber es wird weitergehen. Neues Leben. Sie dürfen selbst schöpferisch beteiligt sein am Hervorbringen neuer Menschen. Welch eine Freude. Das Leben geht weiter und diese Freude bricht auch wirklich durch. Und es ist so schön, dass Eva diese Verbindung zu Gott erkennt. Und sie sagt das ja auch wie in einem Dankgebet. Ich habe einen Mann gewonnen mit des Herrn Hilfe. Das ist eine eigentümliche Formulierung. Sie sagt, mit Gottes Hilfe hat diese Geburt geklappt. Und durch Gottes Hilfe durfte ich schwanger werden und dieses Kind bekommen. Und sie geben ihm den Namen Kain, und Kain vom Klang her, nicht von der Etymologie, also von der Wortbedeutung, aber vom Klang her ist Kain ähnlich zu dem hebräischen Wort Kanidi. Und das bedeutet so viel wie gewinnen, erwerben. Ein Gewinn ist Kain. Hey, du Gewinn, du bist da. Und auch in unserer Welt werden weiterhin Kinder geboren. Und die härtesten Atheisten bekommen feuchte Augen, wenn sie das miterleben können. Das Wunder neuen Lebens. Ja, und ich bin überzeugt, in diesen Augenblicken dürften die wenigsten Atheisten daran glauben, dass dieses kleine Bündel, das sie da so zerknittert und vorsichtig an sich drücken, dass dieses kleine Bündel das Produkt eines brutalen Prozesses von Selektion und Mutation ist. Ich denke, in dem Moment glauben das sogar die Atheisten nicht. Und Adam und Eva erfahren das hier, was Psalm 127 später beschreiben wird. Kinder sind eine Gabe des Herrn. Dankeschön. Nach einiger Zeit kündigt sich die Nummer zwei an, Abel. Abel war wahrscheinlich nicht ganz so stämmig wie sein Bruder. Sie geben ihm den Namen Abel, das heißt so viel wie Hauch oder Vergänglichkeit. Vielleicht war der schon als Baby ein bisschen zerbrechlich. Und ab Kapitel 5 wird die Kinderschar der beiden dann immer größer. Und offensichtlich, das ist auch interessant zu sehen, geben die Eltern ihr Wissen über Gott an die Jungs weiter. Wahrscheinlich wird im Hause Adam gebetet. Und das trägt seine Früchte, wie wir hier sehen. Die opfern beide. Es begab sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte und auch Abel brachte Opfer. Also die Jungs haben inzwischen so eine Art Berufswahl getroffen. Abel wird Schäfer, Kain wird Ackermann. Ackerbau und Viehzucht schon damals. Und die beteiligen sich offensichtlich aktiv am Gottesdienst. Wir erleben hier die ersten Opfer in der Bibel direkt mit. Kain und Abel kommen eben aus einem frommen Elternhaus. Wie es in ihrem Herzen aussieht, weiß man da noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie sie ihre Opfer im Einzelnen verstehen. Also Kain, so steht das hier, bringt Opfer von den Früchten des Feldes. Das war so sein Arbeitsbereich. Da packt er eben die Früchte ein und bringt sie mit. Und Abel macht das entsprechend. Bei ihm lesen wir aber ausdrücklich, er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett, also man könnte auch etwas freier übersetzen, von den fettesten Erstlingstieren. Abel sucht also die Crème de la Crème aus seiner Herde aus, um sie Gott zu präsentieren. Und Gott sieht das alles? Gott ist immer noch da, Vers 4. Und der Herr sah am Ende. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Wir wissen nicht, wodurch Gott dieses gnädige Ansehen deutlich gemacht hat. Später dann hat Gott das Opfer oftmals bestätigt, und vielleicht war das ja hier ähnlich, dadurch, dass er es einfach entzündet hat. Es gibt dieses Beispiel etwa in 3. Mose 9, Vers 24, da steht dann im Opferzusammenhang 3. Mose 9, 24, und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und das Fett auf dem Altar. Möglicherweise war das hier bei Abels Opfer schon genauso. Also alles in allem kein schlechter Start. Und dann fällt in Vers 5 ein dunkler Schatten auf dieses Familienleben. Und das müssen wir jetzt lesen, die Verse 5 bis 8. Aber Kain und sein Opfer sah er, nämlich Gott, nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel: Lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Was ist hier geschehen? Es ist fast erschütternd, wie nah uns der Bibeltext diesen Kain jetzt bringt. Und wir werden sehen, im Fokus des weiteren Kapitels steht Kain. Kain wird 13 Mal erwähnt, Abel nur 5 Mal. Abel ist eher eine Begleiterscheinung. Und Kain steht hier als lebendiges Beispiel für die neue Normalität des Menschen nach dem Sündenfall. Manche haben gefragt, ja, warum berichtet die Bibel schon im 4. Kapitel von einem Mord? Ein Brudermord noch dazu. Muss das denn sein? Muss das denn schon gleich so losgehen? Ist das denn realistisch? Ist das normal? Ist das nicht viel zu negativ und zu zynisch? Theo Lehmann hat im November 1989 über diesen Text gepredigt, über unseren Text, 3 Tage nach dem Fall der Berliner Mauer. Er hat diese Predigt unter den Titel gestellt: Mord und Totschlag in der Kinderstube. Und Theo Lehmann schreibt dort Folgendes. Er sagt, die Geschichte von Kain und Abel ist das Urmuster der Menschheitstragödie aller Zeiten. Diese Geschichte spielt sich zu jeder Zeit und überall ab, wo Menschen zusammenleben. Und dann fügt er hinzu, wir sind, was die Mordwaffen betrifft, von der plumpen Keule zur perfekten Bombe fortgeschritten. Wir morden eleganter, technisch vollkommener, umfassender. Unsere Methoden haben sich verfeinert oder besser gesagt vergröbert. Und dann nennt er Zahlen. Im Krieg 1870, 1871 gab es 54.000 Gefallene. Im Ersten Weltkrieg 2.050.000 Gefallene. Und so geht das dann weiter. Über den Zweiten Weltkrieg und schließlich kommt Theo Lehmann auf die aktuellen Abtreibungszahlen zu sprechen. Die Geschichte von Kain und Abel ist das Urmuster der Menschheitstragödie. Man kann sagen, unser Predigttext ist also ein alter Text, aber es ist kein ferner Text. Und von jetzt an, ab Vers 5, erleben wir Schritt für Schritt, wie sich die neue Normalität nach dem Sündenfall in Kains Leben auswirkt. Und unser Text zeigt uns dazu 4 Bilder. 4 Bilder der neuen Normalität. Das erste Bild, der finstere Blick. Also, wenn Sie mitschreiben, erstens der finstere Blick. Das sind die Verse 5 bis 8. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Wissen Sie, Kains finsterer Blick ist das äußere Symptom für den Zustand seines Herzens. Wörtlich steht hier, er entbrannte sehr und sein Gesicht fiel. Da steht im Hebräischen wörtlich, sein Gesicht fiel. Also Gesichtszüge können ja sehr entlarvend sein. Das haben wir auch in unserem Sprachgebrauch. Wir sagen ja auch manchmal, ihm fiel die Kinnlade runter. Ja, sein Gesicht fiel. Oder wir sagen, ihm entgleisten die Gesichtszüge. Sein Gesicht fiel. So ist das hier. Dein Gesicht verrät dich. Kain kann Gott nicht mehr ins Auge blicken. Er wendet sich von ihm ab. Er verweigert die Kommunikation. Und was ist die Ursache? Die Ursache war Gottes Reaktion auf Kains Gottesdienst. Aber Kain und sein Opfer sah Gott nicht gnädig an. Wir wissen nicht, wodurch Gott das deutlich gemacht hat. Vielleicht dadurch, dass sein Opfer nicht entzündet wurde. Und Gott kommuniziert dem Kain dadurch etwas. Er sagt ihm dadurch etwas. Er sagt, Kain, pass auf, es ist etwas nicht in Ordnung zwischen dir und mir. Das musst du wissen. Möglicherweise entzündet sich das Opfer nicht. Also Kain, es besteht Klärungsbedarf zwischen dir und mir, sagt Gott. Und liebe Leute, daran sehen wir, dass sich jemand religiös betätigt, dass jemand Opfer bringt, dass jemand Gottesdienst feiert, bedeutet noch lange nicht, dass er ein heiles Verhältnis zu Gott hat. Du kannst Gottesdienste feiern, ohne Gottes Wohlgefallen zu haben. Das siehst du hier an Kain. Aber das wäre ja jetzt die Chance für Kain, die Sache mit Gott zu klären. Zumal, das ist so schön hier zu sehen, Gott von sich aus ausdrücklich den Kontakt sucht. Gott fragt extra nach. Sie müssen das wirklich Vers für Vers durchkämmen, diesen Text. Vers 6, da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Er geht dem nach. Er sagt, Kain, jetzt pack aus. Jetzt sag, was ist los? Lass uns reden, Kain. Wir müssen reden. Eine dringende Einladung zur Kommunikation ist das. Und möglicherweise macht das Gott ja auch heute durch diesen Gottesdienst. Vielleicht piekt er sie ja auch in ihrem Gewissen an. Vielleicht sagt Gott ja durch das, was sie in seinem Wort hier hören und lesen, hey du Karl, wir müssen reden. Hey du Monika, wir müssen reden. Bist du bereit dazu? Wo könnte denn das Problem von Kains Opfer gelegen haben? Später kommt das Neue Testament wiederholt auf diese Situation von Kain nochmal zu sprechen. Das wird ja hier nicht gesagt, wo das Problem von Kains Opfer lag. Also Hebräer zum Beispiel, im Hebräerbrief, im Neuen Testament, da steht in Vers 4, das hilft uns, die Situation noch besser zu verstehen, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Und deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugt, also wahrscheinlich dadurch, dass er sie in Brand gesetzt hat. Also Abel hat Gott geglaubt, heißt das. Er war mit seinem Herzen dabei, Kain nicht. Hebräer 11, Vers 4 und 1. Johannes 3, Vers 12 schreibt der Apostel Johannes, Kains Werke waren böse und Abels Werke waren gerecht. Vielleicht finden wir hier in unserem Text ja doch einen Hinweis, woran es gelegen haben könnte. Also der Gegensatz liegt offensichtlich nicht darin, dass der eine Speiseopfer brachte und der andere Tieropfer. Denn später im Alten Testament wird Gott selbst dazu auffordern, unter anderem auch Speiseopfer zu bringen. Also daran kann es nicht gelegen haben. Das steht hier auch nicht. Nein, es gibt einen kleinen Unterschied und vielleicht haben Sie den bemerkt. Was bringt Kain in Vers 3? Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten seines Feldes. Das wird nicht näher ausgeführt. Kain bringt eben was mit von dem Feld. Da steht nicht, welche Qualität das hat, wie ausgewählt oder sowas. Weil er bringt ihm was mit. Er packt das ein, vielleicht weil er so gerade zur Hand hat. Und schauen Sie, was steht hier bei Abel. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und wir hatten schon gesagt, Abel bringt die Crème de la Crème. Er bringt das Beste, was er hat. Er gibt alles Gott. Und daran zeigt sich etwas über seine Herzenshaltung. Und deshalb schreibt der Hebräerbrief dann auch, er hat das durch den Glauben getan. Also er will in der Art und Weise, wie er am Gottesdienst teilnimmt, wie er opfert, bringt er sein Herz mit, will er Gott seine Liebe ausdrücken, ist er wirklich im Innersten beteiligt. Und Kain nimmt eben, was er so kriegt. Und später hat das Gott seinem Volk nochmal ausdrücklich gesagt, in 3. Mose, Kapitel 1 zum Beispiel, 3. Mose, Kapitel 1, Vers 3, da sagt Gott dann später, will jemand ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn. Also gib Gott das Beste. Speis Gott nicht ab mit irgendwelchen Nebenprodukten deiner Existenz. Gib ihm dein Herz. Gott will unser Herz, auch das Herz von Kain. Immer noch. Und deshalb lässt er den Kain auch nicht einfach laufen, sondern schauen Sie mal, wie Gott Seelsorge an Kain praktiziert. Gott warnt ihn nochmal, Vers 7. Gott warnt den Kain noch einmal, sich in eine ausweglose Lage zu bringen. Dieser Vers ist vom Hebräischen her nicht so leicht zu übersetzen. Das geben auch die Alttestamentler zu, aber man kann ihn in etwa so übersetzen. Gott stellt ihm ja eine Frage, ist's nicht also, wenn du fromm bist? So kannst du frei den Blick heben. Das heißt, dann kannst du doch auf Gott hören. Dann stehst du doch mit deinem Gewissen ganz offen vor ihm und kannst ihn fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Man kann das auch übersetzen, wenn du fromm bist, wird dein Opfer angenommen. Oder wenn du fromm bist, dann gibt es Vergebung für dich. Das sagt aber im Letzten alles das Gleiche. Wenn du mit deinem Herzen zu Gott kommst, dann darfst du mit Annahme rechnen bei ihm. Aber, und Vers 7 geht ja noch weiter, Gott sagt, pass auf, keine. Es gibt aber keine neutrale Zone, es gibt kein Abwarten. Du kannst nicht irgendwo zwischen Glauben und Unglauben in so einem unverbindlichen Mittelfeld stellen, sondern er fragt ihn dann weiter, wenn du nicht mit Gott im Reinen bist, wenn du nicht fromm bist, und fromm heißt hier nicht, du tust immer gute Taten und hast eine weiße Weste, sondern das meint hier schon die innere Haltung. Manche übersetzen das einfach mit guten Werken, aber das trifft es noch nicht ganz. Es geht hier wirklich um diese persönliche Glaubenshaltung, von der Hebräer 11 spricht. Aber wenn du nicht fromm bist, dann, ja, was ist dann? Dann lauert die Sünde vor der Tür. Das ist eine auffällige Formulierung. Wie ein wildes Tier, das ist der Gedanke hier. Wie ein sprungbereites, wildes Tier lauert die nächste Sünde dann vor deiner Tür. Und dann befindest du dich in großer Gefahr. Die Sünde lauert vor der Tür deines Herzens. Und sie will weiter in dein Leben eindringen. Und sie hat ein klares Ziel. Das sagt Gott auch, sie will dich beherrschen. Die Sünde will dich beherrschen. Sie hat Verlangen nach dir. Und wir haben bei dem gleichen Wort schon in 1. Mose 3 gesehen, dieses Verlangen haben bedeutet Verlangen danach haben, jemanden zu beherrschen. So wie die Frau den Mann beherrschen will, so will die Sünde uns alle beherrschen. So ist das hier gemeint. Sie hat Verlangen danach, dein Leben zu bestimmen. Die Sünde will rein in das Innerste deines Herzens und von dort aus dein Leben lenken. Das ist ihr Ziel. Vergiss das nicht, Kain. Und deswegen, Kain, du musst jetzt mit allem, was du hast, diesen Machtkampf aufnehmen. Du aber herrsche über sie. Wehr dich, such dir Hilfe, wehr dich dagegen, von der Sünde eingesackt zu werden. Du kannst nicht sagen, ich sitze hier und das geht eben so und das ist eben Schicksal, man kann nichts machen. Verantwortungslos wäre das. Wehr dich dagegen. Und wissen Sie, wenn man sieht, wie Gott hier mit Kain redet, dann redet Gott so wie ein besorgter Vater oder wie eine Mutter, die um ihre Tochter kämpft und die Tochter ist dabei, Drogen zu nehmen und sich mit lauter falschen Freunden zu umgeben und sich immer mehr ins Unglück zu bringen und die Tochter oder der Vater knien und sagen, Mädchen, lass es, bedenke doch, was passieren könnte. Und so redet Gott hier mit Kain. Und was ist das Erschreckende? Kain lässt diese liebevolle, leidenschaftliche Warnung eiskalt, ohne jede Regung an sich ablaufen. Also das ist ein schauerlicher Moment hier in diesem Text, Vers 8. Nachdem Gott das alles gesagt hat, Vers 5, Vers 6, Vers 7, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, merken Sie, Gott, er spricht gar nicht mit Gott. Lass ihn noch reden. Er schnappt sich jetzt den Abel, lass uns aufs Feld gehen. Es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kain reagiert gar nicht mehr auf Gott. Sein ganzer Grimm, sein ganzer Hass richtet sich gegen den Bruder, dessen Opfer Gott angenommen hatte. Und Sie haben das gehört, diese kurze, nüchterne Schilderung, das ist ja nahezu emotionslos geschrieben, Vers 8, verdeutlicht die ganze Brutalität. In dieser Emotionslosigkeit steckt die ganze Brutalität dieses Menschen. Gewissenlos sperrt er sich gegen Gott und wird so zur Gefahr für seinen Bruder. Man kann nicht mal den Kain dadurch entschuldigen, dass man sagt, es war eben im Effekt passiert. Sie haben sich irgendwie gestritten und dann sind ihm die Nerven ausgerastet und er hat zugeschlagen. So ist es ja nicht, schauen Sie mal hin. Der lockt ihn raus aufs Feld. Eiskalt berechnet. Dort, wo den schreienden und erstickenden Abel niemand hören kann. Und da macht er ihn nieder. Und gut ist. Liebe Leute, angesichts dieser extremen äußeren Brutalität wäre es gefährlich, wenn wir uns jetzt zurücklehnen würden und erleichtert abwinken und sagen, naja, okay, so schlimm kann es bei mir nicht kommen. So cool bin ich nicht. Aber dieser falschen Beruhigung hat der Herr Jesus in der Bergpredigt einen Riegel vorgeschoben. In der Bergpredigt sagt Jesus uns praktisch, du kannst auch in die Fußspuren Kains treten, sei dir da mal nicht zu sicher. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 21 und 22, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Also im Sinne von, du sollst nicht morden. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Und damit sagt Jesus, Leute, seid euch nicht zu sicher. Ihr habt auch dieses Potenzial. Auch mit Worten kann man töten. Das Morden beginnt bereits in unserer Gedankenwelt. Ähnlich wie der Ehebruch in der Gedankenwelt beginnt. Matthäus 5, Vers 27, wenige Verse später sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Matthäus 5, 27, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Es geht schon in deiner Gedankenwelt los. Und liebe Leute, auch unser Herz ist von Natur aus potenziell gefährdet. Die Sünde versucht sich auch in unserem Herzen einzunisten. Sie lauert vor unserer Tür wie ein wildes Tier auf dem Sprung zuzupacken. Und Gott beschreibt diese Gefährdung so schonungslos nicht, um uns einzuschüchtern, sondern um unseren Blick in die richtige Richtung zu lenken. Es geht ja hier immer wieder um unseren Blick. Kannst du den Blick frei erheben? Und Gott will uns in die richtige Richtung lenken. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Aber die Hilfe kommt nicht von den Bergen, geht es dann weit, sondern meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich hebe meine Augen auf zu dem Herrn, dessen Rettung ich brauche. Oder denken Sie an Petrus. Petrus, der durch die brodelnde See hinweg zu Jesus hinlaufen will. Und erst geht es gut und dann schaut er auf die Wellen und er versinkt. Und hier sagt Petrus, hey! Und er muss den Blick auf Jesus kriegen. Du musst den Blick auf Jesus kriegen. Es geht um deinen Blick, verstehst du? Es geht nicht darum, dass du in dir selbst moralisch so ein Superheld bist. Das ist keiner von uns, sondern es geht um deinen Blick. Wohin blickst du? Auf Jesus? Und sogar mit keinem ist Gott noch lange nicht fertig. Denken Sie mal an den gefährlichsten Übeltäter, der Ihnen gerade einfällt. Vielleicht sind das ja auch Sie selbst oder jemand anders. Gott ist noch lange nicht mit ihm fertig, nachdem die Katastrophe passiert ist und der Mörder sich noch einbildet. Er könne draußen auf dem Felde seine Tat unentdeckt bleiben lassen, stellt Gott den Mann umgehend zur Rede. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Bild, die Verse 9 bis 11. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du hinweg von der Erde. Das ist das zweite Bild, mit dem der Predigttext hier die neue Normalität zeichnet. Erstens der finstere Blick, zweitens der fordernde Bruder. Zweitens der fordernde Bruder. Kain hatte geglaubt, die erstickende Stimme seines Bruders Abel für immer zum Schweigen gebracht zu haben. Aber Gott sorgt dafür, dass die Stimme des Bruders nicht verstummt. Gott weiß über alles Bescheid. Und Gott brennt das dem Mörder in dessen Gewissen ein, wenn er sagt im Vers 10, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Menge übersetzt, ich höre das Blut deines Bruders zu mir aus dem Erdboden schreien. Und das dürfen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Kein Leid, keine Qual, kein Unrecht. Egal wer es tut, kann sich einfach davon schleichen. Kann auf Nimmerwiedersehen in Vergessenheit geraten. Wie viel Blut, und zwar im wörtlichen und im übertragenen Sinne, ist auf den Feldern dieser Welt versickert. Die Stimme des Blutes schreit zu mir von der Erde. Theo Lehmann hat das sehr drastisch beschrieben in dieser Predigt, aber auf festem biblischen Grund. Er hat es so formuliert, Zitat. Für unsere menschlichen Ohren hat unschuldig vergossenes Blut keine hörbare Stimme. Aber für Gott, der Blut und Leben geschaffen hat. Die Erde unseres Planeten ist blutgetränkt. Und niemand weiß die Zahl der Verbrechen. Aber Gott weiß Bescheid. Es gibt keine Tat, über die er nicht Rechenschaft fordert. Und Theo Lehmann zeigt, dass darin ein großer Trost liegt. Er schreibt weiter, kein Tropfen Blut und keine Träne, die in einer finsteren Zelle ohne Zeugen zur Erde gefallen ist, ist Gott entgangen. Und keiner der Schuldigen wird seiner Strafe entgehen. Zitat Ende. Und in diesem Sinne schreibt es ja auch Paulus in Römer 12, wo er in Vers 19 dann aus dem Alten Testament zitiert, Römer 12, wo er aus 5. Mose 32 zitiert, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das Blut deines Bruders Abel schreit zu mir. Was Kain seinem Bruder angetan hat, dafür wird er zur Rechenschaft gezogen, weil Gott die Stimme seines Bruders hört. Und das meine ich mit dem fordernden Bruder. Gott selbst bringt die Stimme des fordernden Bruders zur Geltung. Und zwar bringt Gott das zur Geltung viel wirksamer, als Abel es jemals könnte. Gott behaftet Kain auf seine Verantwortung. indem er ihn fragt, wo ist dein Bruder? Hey, wo ist dein Bruder Abel? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe es gesehen. Und Kain muss begreifen, dass er für alles, was er seinem Bruder angetan hat, Gott Rechenschaft schuldet. Denn Gott fragt dich nach deinem Bruder. Und Psalm 116, Vers 15 sagt, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Auch das Leid seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Die Verfolgung seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Und halten wir das nochmal fest. Der fordernde Bruder ist nicht selbst derjenige, der das Urteil spricht. Sondern wir müssen uns vor einem höheren Richter verantworten. Vor Gott selbst. Nicht der fordernde Bruder ist die letzte Instanz. Sondern Gott. Gott ist die höchste Instanz, auf die uns der fordernde Bruder verweist. Und nun müssen Sie eines sehen, bis hierhin, also bis Vers 9a, wird Kain immer noch zur Buße aufgefordert. Wo ist dein Bruder Abel? Aber wir sehen mit Schaudern, wie er sich immer tiefer in seine Schuld verstrickt, wie er sich immer tiefer reinreitet ins Verderben. Wir sehen hier, wie Kain zunehmend stumpfer wird, wie er immer unempfindsamer wird für den Dreck seiner Schuld und wie er immer ignoranter wird gegenüber der höllischen Gefahr für seine Seele. Erst sehen wir das daran, dass er Gottes flammende Warnung in den Wind schlägt. Gott sagt, pass auf, hebe den Blick. Und er dreht sich um und bringt den Bruder auf dem Feld um. Und dann geht das weiter. Dann wird er gefragt nach seinem Bruder. Hey, wo ist dein Bruder Abel? Und er antwortet ungerührt mit dieser arroganten Verhöhnung. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Hüter, das ist im Hebräischen eigentlich ein Begriff für den Schafhirten. Soll ich meinen Bruder etwa beschützen und versorgen? Nur weil er der kleine Bruder ist. Kein, darum hatte dich niemand gebeten. Es wäre ihm schon damit gedient gewesen, wenn du ihn nicht umgebracht hättest. Und selbst nachdem Gottes Urteil ergangen ist, dass Kain dann von seinem vertrauten Acker verjagt, das ihn aber immerhin noch am Leben lässt, zeigt Kain keinen Funken von Reue, sondern noch am Ende zerfließt er schamlos in Selbstmitleid, wenn er in Vers 13 jammert, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Das hebräische Wort für Strafe könnte auch als Sünde übersetzt werden. Und manche übersetzen hier, meine Sünde ist zu schwer, als dass sie mir vergeben könnte. Aber der Zusammenhang, in dem es immer um die Strafe geht, sowohl in Vers 12 als auch in Vers 14, macht deutlich, hier ist Strafe gemeint. Das würde auch nicht zu Kain passen, dass er jetzt plötzlich sagt, meine Sünde ist zu schwer, als dass sie mir vergeben werden könnte. Nein, er sagt hier, meine Strafe ist zu schwer, anstatt dass er froh ist darüber, dass er noch am Leben bleibt. Und damit kommen wir zum dritten Bild der Kains Geschichte. Der finstere Blick. Zweites Bild, der fordernde Bruder. Und jetzt das dritte Bild, die flüchtige Behausung. Die flüchtige Behausung. Und das sind die Verse 11 bis 14. Und nun verflucht seist du, man übersetzt im Besten, hinweg von der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, also den Acker, der das Blut aufgesogen hat, dann soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein übersprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. Das ist das dritte Bild, die flüchtige Behausung. Kain wird wegvertrieben von der Schwelle, von der Scholle. Eigentlich, haben wir ja gesehen, war er Bauer. Er war als Bauer angetreten. Aber Gott wird jetzt dafür sorgen, dass die Erde ihm keine satten Ernten mehr einbringen wird. So ist dieser zweite Teil von Vers 11 gemeint. Die Erde hat ihr Maul aufgetan und das Blut deines Bruders von deinen Händen empfangen. Das heißt, du hast diese Erde für dich verdorben, Kain, weil du sie mit dem Blut deines Bruders getränkt hast. Und sie hat dieses Blut aufgenommen. Und deswegen, Vers 12, wird dir der Acker jetzt fortan die Früchte versagen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht mehr geben. Du wirst deine Lebensgrundlage hier verlieren, Kain. Du wirst dich davon machen müssen, aus deiner vertrauten Heimat, von deiner vertrauten Scholle. Und dann wird aus dem sesshaft soliden Landwirt ein entwurzelter Wanderer werden, der für den Rest seines Lebens keine wirkliche Heimat mehr finden kann. Und die entscheidenden Begriffe in Vers 12 und in Vers 14 sind unstet und flüchtig. Wir könnten auch übersetzen verbannt und heimatlos. Vers 12, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden, sagt Gott. Und Kain wiederholt das dann nochmal. Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Vers 14, du musst unstet und flüchtig sein auf Erden. Die flüchtige Behausung. Und in einem tieferen Sinne, liebe Gemeinde, in einem tieferen Sinne ist das das Schicksal jedes Sünders. Unstet und flüchtig sind wir als Menschen. Und viele Dichter und viele Philosophen haben den Schmerz dieser Flüchtigkeit, den wir alle irgendwo empfinden, den wir unterdrücken können, den wir wegdrängen können, aber von dem wir im tiefsten unseres Herzens ahnen. Viele haben den Schmerz dieser Flüchtigkeit in verzweifelte Bilder gefasst. Und am berühmtesten geworden sind wahrscheinlich die Verse von Friedrich Nietzsche. Wie Nietzsche den nahenden Winter beschreibt. Und als ich das diesmal gelesen habe, weil es mir einfiel beim Studium des Predigttextes, da kam es mir erstmals so vor, als würde Nietzsche in diesem Gedicht das Schicksal Kains beschreiben. Das wird sich literaturwissenschaftlich nicht belegen lassen. Aber es sind frappierende Überschneidungen. Hier hören Sie mal hin. Die Krähen schreien, also der nahende Winter. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt. Bald wird es schneien. Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat. Aber er hat seine Heimat ja verloren. Die Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Wer das verlor, was du verlorst, Kain, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht. Du verflüchtigst dich wie ein Rauch, der davon schwebt. Flieg, Vogel, schnarr! Dein Lied im Wüstenvogelton, versteck du Narr, dein blutend Herz in Eis und Hohn. Die Krähen schreien und ziehen schwirren Flugs zur Stadt, bald wird es schneien, weh dem, der keine Heimat hat. Das ist kein flüchtige Behausung. Das sind wir Menschen, hier auf dieser Erde. Kein wird zum Heimatvertriebenen. Fortan abgeschnitten von seinem Familienverband, aber schlimmer noch, Kain wird auch ein Gottvertriebener. Und das sehen wir hier in Vers 14 und wir werden das beim nächsten Predigt im Vers 16 dann auch nochmal sehen, dass er in Vers 14 sagt, ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Und in Vers 16 werden wir dann lesen, Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not. Das ist interessant, natürlich würde Gott ihn auch jetzt in jedem Winkel hören. Natürlich gilt die Wahrheit von Psalm 139 auch für Kain weiterhin, dass kein Mensch Gott entfliehen kann, dass Gott uns überall hört und überall sieht, natürlich. Aber diese sichtbare Nähe, weggetrieben von deinem Angesicht, die seine Eltern in Eden erlebt haben, und so weit war Eden noch nicht weg damals, diese sichtbare Nähe war unwiederbringlich verloren und Gottes Gericht trennte ihn jetzt wie durch eine dicke Mauer von seinem Schöpfer. Ob Kain irgendwann ahnte, was er verloren hatte? Hast du jemals geahnt, was es bedeutet, Gott verloren zu haben? Von Gott getrennt zu sein, wie durch eine dicke Mauer, weit weggetrieben zu sein von seinem Angesicht? Hast du das jemals geahnt, was das heißt? Umso mehr packt ihn jetzt die Todesangst, weil er fürchten muss, dass seitens der Verwandtschaft der Tod seines Bruders irgendwann mal gerecht wird. Und später sollte das ja in Israel auch zu einem Rechtsgrundsatz werden. Und so lesen wir hier in Vers 14 am Schluss die Befürchtung, warum er so Angst hat, so wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Nun, damals war die Adamssippe noch nicht so zahlreich, aber sie wurde ja beständig größer im Laufe der Jahre. Und so gab es dann irgendwann weitere Nachkommen, die, wie Keil in seinem Kommentar zu Recht schreibt, früher oder später Abels Tod rächen konnten. Und jetzt kommt das Überraschende zum Schluss. Vers 15. Dass mich totschlägt, wer mich findet. Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm, nein. Sondern wer Kain totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. Und ich frage Sie, wie kann das sein? Wie kann das sein nach allem, was dieser Mann sich geleistet hat? Nach all der Dreistigkeit, nach all der Gottlosigkeit, nach all dem Prahlen mit seiner Schuld. Wie kann Gott jetzt die Schutzgarantie für dessen Leben übernehmen? Damit wir uns richtig verstehen, damit ist nicht das endgültige Gericht rückgängig gemacht. Das sagt Gott hier nicht. Und Kain wird, wenn er nicht doch noch Buße tut, in der Hölle landen. Das ist davon unbenommen. Und dennoch schützt der Schöpfer mit seiner ganzen Autorität das Leben dieses Verbrechers, dieses Mörders. Und Gott sagt hier, es wird siebenfältig gerecht werden, wenn jemand dich ermordet. Und sieben, wissen wir, ist die Zahl für Gottes Vollkommenheit. Das heißt, Gott setzt seine gesamte Autorität dahinter und sagt, du stehst unter göttlichem Schutz mit deinem Leben. Kein. Und dann dokumentiert Gott das mit einem Zeichen. Mit einem Zeichen, von dem bis heute niemand weiß, wie es aussah. Aber wir haben einen Namen für dieses Zeichen gefunden. Das Kainsmal. Das Kainsmal. Und das ist das letzte Bild, das vierte Bild von Kains neuer Normalität. Finsterer Blick, fordernder Bruder, flüchtige Behausung und jetzt zum Schluss die fremde Bezeichnung. Die fremde Bezeichnung. Oder wir könnten auch sagen, das Kainsmal. Die fremde Bezeichnung. Fremd deshalb, weil dieses Zeichen für Kain fremd ist. Weil es nichts, aber auch gar nichts mit Kains Geschichte zu tun hat. Das hat Gott ihm einfach so aufgeprägt. Und es ist auch offensichtlich für uns nicht entscheidend, wie das Zeichen gestaltet war, aber es wirkte. Das ist das Entscheidende. Dieses Zeichen hatte Gottes Autorität, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände, steht hier. Das ist der einzige Hoffnungsschimmer. Das ist der einzige Strohhalm, an den Kain sich in seiner neuen Normalität klammern kann. Der finstere Blick, das heißt nur innere Ohnmacht und Bitterkeit. Der fordernde Bruder, das ist das bohrende Gewissen, mit dem Gott ihn vor seine Instanz ruft. Die flüchtige Behausung, das ist angstvolle Unsicherheit bis zum Ende seines Lebens. Aber jetzt diese fremde Bezeichnung. Und jetzt wagen wir den Schritt mitten in unsere Situation. Als Erich Honecker, der letzte wirklich mächtige Politiker der DDR, seine ganze Macht verloren hatte, als aus dem Diktator Erich Honecker und dem Unterdrücker Erich Honecker der kranke alte Mann wurde, wusste plötzlich keiner mehr, wohin mit ihm. Sollte man ihm den Prozess machen? Er trug ja die letzte Verantwortung. Er trug die letzte Verantwortung für die über 1000 Menschen, die da an der verminten Grenze zwischen Deutschland und Deutschland brutal ermordet worden waren. Er trug die Verantwortung, was man heute in manchen Kreisen am liebsten nicht mehr erwähnen will. Er trug die Verantwortung für die zertrennten Familien, trug die Verantwortung für die geschädigten Kinder, die man brutal aus ihren Familien herausgerissen hatte und unter die Obhut von Parteigenossen gegeben. Er trug die Verantwortung für die politischen Häftlinge, die in Bautzen und Hohenschönhausen und anderen Stellen gefoltert worden waren. Aber unabhängig von der ganzen juristischen Frage nach Schuld und Verantwortung, als man händeringend ein Übergangsquartier suchte und der berühmte DDR-Anwalt Vogel sich einschaltete. Und als man dann auf die Kirchen zuging, jetzt waren sie zu etwas gut. Da meldete sich ein bekannter, bibeltreuer Pfarrer aus der DDR. Einer, den ich auch noch kennenlernen durfte, Uwe Holmer. Uwe Holmer, dessen Kinder im Bildungssystem der DDR massive Nachteile erlitten hatten, wie viele andere Christen auch, weil die Bildungsministerin Honeckers Frau einen harten kommunistischen Kurs verordnet hatte. Holmer leitete damals ein christliches Diakoniewerk in Lobetal. Und ab dem 30. Januar 1990 lebten die Honeckers dann für 10 Wochen im Hause der Holmers. Das ging damals durch die Presse, bevor sie ins Gefängnis nach Moabit kamen und schließlich nach Chile ausgeflogen wurden. 10 Wochen im Hause der gläubigen Holmers. 10 Wochen. Sie hörten dort Andachten. Sie lebten in einem Schutzraum, den sie früher bekämpft hatten. Sie lebten unter dem Schutz eines fremden Zeichens. Und diese fremde Bezeichnung der Honeckers war das Kreuz von Jesus Christus. Das war ihr Kainsmal. Und das ist die Situation eines jeden Menschen, der über diese Erde geht. Er lebt unter dem Schutz des modernen Kainsmals. Egal, was du persönlich davon hältst, egal, ob du schon jemals vor diesem Kreuz Christi in Ehrfurcht niedergekniet bist, aber dieses Kreuz ist da, dieser Christus lebt in Reichweite und du lebst in einer Welt, die durch das Kreuz Jesu Christi total verändert wurde. Das ist dein Kainsmal und meins. Und dadurch bist du deinem finsteren Blick noch lange nicht entkommen. Du hast noch lange nicht den Kontakt zu Gott gesucht. Dadurch bist du auch deinem fordernden Bruder noch lange nicht entkommen und der Instanz, vor der du einmal Rechenschaft ablegen wirst für dein Leben. Dadurch bist du auch deiner flüchtigen Behausung noch lange nicht entkommen und du irrst immer noch ziellos deinem Ende entgegen. Aber da ist eben auch diese fremde Bezeichnung, Diese Bezeichnung, für die du nichts kannst, für die du nichts verdient hast, dieses fremde Kreuz. Und was wirst du jetzt damit machen? Der Mensch kann einfach so weiterleben und so tun, als ob dieses Kreuz für ihn keine Bedeutung hätte. Du kannst einfach so weiterleben und so tun, als ob Jesus Christus niemals an seinem Kreuz gestorben wäre, um deine Schuld und Verlorenheit aufzuheben. Das kannst du machen. Und dann wirst du sehenden Auges in Gottes Gericht hineinsterben und du wirst am Ende auf ewig verloren sein in der Hölle. Wir müssen leider fürchten, dass dies bei Erich Honecker so gewesen ist. 10 Wochen im Zeichen des Kreuzes gelebt. 10 Wochen in einem Haus, wo Bibel gelesen und gebetet wurde. 10 Wochen unter dem Kainsmal. 10 Wochen begleitet vom Gebet des Hausherrn. Wir wissen auch nicht, wie Kain gestorben ist. Aber wir kennen unser Kainsmal. Wir kennen das Kreuz von Jesus Christus. Und dieses Zeichen ist unsere einzige Chance, weil es uns den Weg weist hin zu Jesus selbst. Weil es dir den Weg weist hin zu dem lebenden, auferstandenen, realen Sohn Gottes, der dich ruft und dich auffordert, knick endlich ein und gib zu, dass du schuldig und verloren bist und meine Rettung brauchst. Das ist unser Zeichen, das ist unsere Chance. Jesus ist der Freund der Sünder. Und willst du sein Freund werden, musst du endlich zugeben, dass du ein Sünder bist. Und dann kannst du mitsingen, wie es Wilbur Chapman gedichtet hat und wir in einer deutschen Übersetzung auch gleich miteinander anstimmen werden. Dann, wenn du ein Freund Jesu geworden bist, weil du dich als Sünder erkannt hast, dann wirst du es voller Freude singen. Jesus, welch ein Freund der Sünder, der mich ganz persönlich liebt. Freunde fehlen, Feinde quälen, seine Nähe mich umgibt. Jesus, Stärke noch in Schwachheit, Burg, zu der ich fliehen kann, drohen Versuchung mir und Sünde. Du bleibst Sieger, brichst den Bann. Jesus, Helfer in Gefahren, wenn die Wellen über mich gehen, selbst noch wenn mein Herz gebrochen, wird mein Tröster zu mir stehen. Jesus, Führer und Beschützer, schließt der Sorgensturm mich ein. Nacht umgibt mich, Angst erstickt mich. Er, mein Captain, hört mein Schreien. Jesus, dir gehört mein Leben. Ewig darf ich sicher sein. Rettung hast du mir erworben. Ich bin dein und du bist mein. Halleluja, welch ein Retter. Freund, der nur mein Bestes will. Schützt mich, stützt mich, rettet vom Tode mich. Er bleibt bei mir bis zum Ziel. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du unser Retter geworden bist. Unser Herr und unser König, und dass du uns sogar deine Freunde nennst, Herr. Oh, wir haben es nicht verdient. Herr, in unserem Herzen steckt die gleiche Gesinnung, wie sie bei Kain zu finden ist, Herr. Und wir sind alle genauso angewiesen auf die Vergebung, die du in deinem Kreuz und in deiner Auferstehung besiegelt hast. Und wir bitten dich für unsere Zeitgenossen, von denen wir wissen oder befürchten, dass sie unter deinem Kainsmal leben, aber noch nicht ihre Zuflucht zu dir genommen haben, Herr. Gib, dass noch viele erkennen, wie lieb du sie hast und wie dringend sie dich brauchen. Und dass sie aufhören, deine Ehre zu beschmutzen und sich endlich beugen vor dir als ihrem Retter und Herrn. Herr, wir brauchen dich und wir beten dich an in Zeit und Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.